Guten Morgen alle zusammen. Wir haben Samstag, den 31. Mai 2025. Es ist 9.13 Uhr und der Bitcoin steht bei 91.557 Euro pro Bitcoin. Zudem ist heute extremes Unwetter angesagt, also bleibt zu Hause, zieht alle Stecker. Weiß nicht, ob man das noch so macht, wahrscheinlich nicht mehr nötig, aber für die Nostalgie zieht sie raus, setzt euch vors Fenster und enjoyt das Spektakel der Natur, denn das ist kostenlos, anders als andere Streamingdienste, wo man auch mittlerweile 17 Millionen Euro im Monat bezahlt. Das braucht ihr nicht, guckt einfach aus dem Fenster, super geil und for free. Das war der Werbeblock, willkommen, die Sponsors findet ihr unten in der Beschreibung und hallo und zu einer neuen Folge will mal quatschen.
Einen wunderschönen guten Tag. Ist der Sponsor Gott oder das Wetter? Oder wer ist jetzt der Sponsor?
Das quasi ist jetzt die spannende Frage. Wer hat die Natur erschaffen? Kommen wir zum Thema der Folge.
Hast du gestern auch? Ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal angestellt habe, aber ich habe gestern von Apple selbst in der Wetter-App quasi extreme Unwetterwarnung die Nachricht bekommen. Ich habe das, glaube ich, vorher noch nie bekommen oder so einmal oder so. War das irgendwie ein Update oder hätte man das, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht habe ich es auch mal angestellt. Weißt du das?
Ich habe das irgendwann einfach bekommen, das ist schon eine Weile her. Okay. Und dann kommen da so Sachen wie, extreme Hitze angesagt, extreme Unwetterwarnung. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Feature, das kommt von so Wetteragenturen, ich weiß nicht, wie man die nennt, also Dienste in Deutschland und Europa, die quasi das Wetter messen und diese ganzen Wetterdaten bereitstellen. Das macht ja Apple nicht selber. Und ich glaube, die haben einfach ein Feature, wo die jetzt sagen, wir pushen bestimmte zusätzliche Informationen halt neben der Temperatur und Regenwahrscheinlichkeit, sagen wir jetzt auch hier, heute gewittert, sonst schicken wir es als Warnung mit.
Ja. Das ist wahrscheinlich die gleiche Schnittstelle wie bei hier so dieser Nina? Diese Warn-Apps und so.
Nina ist das Lied von Ed Sheeran, glaube ich, wo er über seine Ex-Freundin singt, aber es ist auch vielleicht die Warn-App. Man weiß nicht.
Ich bin mir unsicher, wie sie hieß, aber
ja, weißt, doch, das ist eins dieser geilen Akronyme, die irgendwie ausgesprochen wahrscheinlich so klingen wie so eine diabolische, so ein diabolischer Fluch oder so.
Ja. Aber kurz, Nina. Und wahrscheinlich sind das einfach die ähnlichen Schnittstellen. Also wahrscheinlich ist es einfach eine Agentur und die zapfen diese Push-Nachricht, ob die jetzt zu Apple oder zu Nina geht, ist wahrscheinlich scheißegal, ne?
True that, ja. Also Nina ist damit quasi in Konkurrenz mit Apple.
Shit. Guck, ich hab was mitgebracht.
Jetzt küttet.
Was ist Freundschaft? Freundschaft ist etwas Wertvolles. Sie entsteht, wenn Menschen sich mögen und etwas gemeinsam haben, zum Beispiel ähnliche Interessen oder Hobbys. Freundinnen und Freunde vertrauen sich und erzählen sich persönliche Dinge, auch im Podcast. Sie halten zusammen, egal ob es ihnen gut oder schlecht geht. Sie sind füreinander da, manchmal sogar ein Leben lang. Ich muss jetzt gerade in der 6. Klasse Sexualkunde unterrichten. Und yo, hab jetzt hier Freundschaft und Liebe.
Ist das so die Einführung wahrscheinlich, ne? So aus Freundschaft entsteht Liebe.
Ja, genau. Es geht ja so nach dem Motto, ne? Was ist, wenn du, also hier, ne, wie, in wen verlieben sich Menschen? Hier, meine Freundin hat Schluss gemacht, an wen wende ich mich jetzt? Es geht mir dreckig, für meine Tränen schäme ich mich nicht mehr und so. Das ist halt so nach dem Motto.
Steht da jetzt auch schon drin, rede mit deinen Freunden, Familie, ChatGPT? Ist das schon
aufgeschrieben? Ja, so weit ist es noch nicht. Also ich sehe hier keinen laufenden Roboter oder so bis jetzt hier in diesen Bildern, aber das wäre so witzig, wie so, weil bei so Schulbüchern haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die sind ja so in den letzten 5 bis 10 Jahren, würde ich sagen, so ein bisschen inklusiver geworden, dass halt vorne drauf nicht immer, keine Ahnung, wir beide zu sehen wären, sozusagen, sondern dass dann auch einmal jemand im Rollstuhl sitzt.
Da gehöre ich zur Inklusivgruppe jetzt.
Dass da auch mal jemand mit Rollstuhl drauf ist oder jemand aus einem anderen Land, bla bla bla. So, und wäre witzig, wenn jetzt so in vier, fünf Jahren ist das dann so ein bisschen die Anti-Roboter-Diskriminierung. So, ja, die müssen auch da drauf sein. Hä, weil mein kleiner Bruder ein Roboter ist, warum soll der nicht auch gezeigt werden?
Ja.
Wäre witzig.
Auf jeden Fall. Das gab es ja schon in allen möglichen Filmen, ne? Robotergesetze, Roboterrechte, der Aufstand der Roboter gegen die Menschen. Sind nicht eure Sklaven. Jupp. Jupp.
Ja. Ich habe. Was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, was komplett albernes und irrelevant ist, deswegen skippt mir den Part.
Nee, ich wollte nur sagen, ich habe letztens einen Podcast gehört und wir haben lange, glaube ich, nicht mehr so über Sport- und Fitnesskram geredet. Ich fand es ganz spannend, dass das war so ein
vom Beachvolleyball eher so ein, so ein Brocast, könnte man sagen. Also war jetzt nicht der große wissenschaftlich geprüfte sonst irgendwas Podcast und so.
Nicht so wie unserer hier.
Ja. Nicht so wie unserer, absolut. Fand es ganz spannend, weil es trotzdem für mich mal eine neue oder eine andere Perspektive war, die, glaube ich, relativ valid ist. Und ja, fand ich ganz interessant. Also es ging so ein bisschen darum, so es ging um, also es war eher so, wie man Muskel aufbaut und so ein bisschen, ne, ich will irgendwie cool aussehen und bla bla bla. Mhm. Und dann ging es ein bisschen darum, dass so der, wegen so Cut- und Bulk-Phasen, also so ein bisschen so, dass man, ne, bla bla bla. Und ob das jetzt stimmt, ne, keine Ahnung, wie gesagt, es klang für mich plausibel und fand es irgendwie interessant. Und den Fact hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass es wohl so ist, gerade so in Richtung Bodybuilding, also easy Bodybuilding, jetzt nicht Bühne, sondern ich gehe ins Fitnessstudio, um halt irgendwie krass auszusehen. So ist, wenn du einmal sauber gecuttet hast und richtig runter warst und irgendwie dir eine gute Basis quasi gebaut hast, dass du dann halt total gut auch wieder fressen kannst und ist alles völlig egal, weil du immer wieder gut dahin zurückkommst. Und ich habe mich irgendwie gefragt, also nicht warum, sondern ich finde, es klingt einigermaßen logisch für mich, weil du kannst jetzt sagen, okay, wenn du jetzt dich, sag ich mal, ne, du hungerst dich runter auf einen niedrigen Körperfettanteil, trainierst aber, so, zack. Dann, ne, irgendwie gute Proteinzunahme und gute Nährwerte, bla bla bla, du baust ein bisschen Muskeln auf, so. Und dann gehen ja die Bodybuilder-Menschen, ja, glaube ich, das ist nicht mein Feld, aber dann gehen die ja manchmal auch in diese Massephase quasi, also fressen, 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 um das dann quasi, um dann wieder darauf zu trainieren in irgendeiner Form oder wieder zu cutten und das dann so immer ein bisschen aufzubauen, so.
Ja, ja.
Das ist alles sehr schwammig jetzt gerade. Aber was ich, worauf ich hinaus möchte, ist, für mich macht das irgendwie Sinn, wenn man sagt, naja gut, wenn du einmal dieses Muskelkonstrukt, diese Struktur quasi hast,
ja,
und da drauf einfach frisst, ja, das nimmt dir ja nicht die Muskeln weg, sondern das Problem ist ja eher, wenn du dann, wenn du hungerst die ganze Zeit, dass dann auch eben Muskeln abgebaut werden. Aber wenn du dann isst und du dann irgendwie Sport machst fleißig und dann mal ein bisschen wieder die Kalorien reduzierst, kann ich mir halt vorstellen, wie das sozusagen, wie das funktioniert, dass man da irgendwie aufbaut. Das fand ich ganz interessant. So nach dem Motto, der Tipp war dann so ein bisschen, dass man einmal im Leben sich dieses Jahr nimmt, wo man ordentlich quasi ordentlich, also je nachdem, was du für eine Körperphysiognomie hast und so, quasi ins Defizit gehst, gut trainieren gehst und dann kannst du eigentlich dein Leben lang so ein bisschen machen, was du willst, weil du immer wieder dahin zurückkommen kannst, wenn du willst. Wenn du dann mal 2 Jahre irgendwie ein bisschen versaut hast, dich dann mal wieder zusammenreißt, ein paar Monate, dann kommst du wieder dahin zurück und du hast eine gute Fitnessstruktur in dir. Fand ich irgendwie nett.
Ja.
Den Gedanken.
Jetzt müssen wir es nur alle einmal machen, ne?
Ja, genau. Das war natürlich, das davon nimmt sich nicht weg.
Ja, ja.
Und da ging es eben noch so ein bisschen darum, wie man, wie Leute dann so diesem, wie gesagt, totalen Anfänger-Bodybuilding-Gedöns, wie man das ganz gut machen kann. Da habe ich auch, das ist ja eigentlich quasi wie intermittierendes Fasten, nur nochmal mit dem Zusatz quasi zu sagen, spät frühstücken, ne? Also dass du quasi sagst, um 11 bis 12 frühstückst du oder so. Und dann isst du halt doch mal abends um 8 oder so eine Mahlzeit, dass du quasi nur 2 Mahlzeiten machst und nicht 3, was man ja sonst immer so sagt, ne? Sondern dass du halt irgendwie 2 Mahlzeiten machst, weil die Frage war so ein bisschen, wie kommst du in so ein krasses Defizit, damit du ordentlich cutten kannst, wenn du, keine Ahnung, dein normaler Grundumsatz, wenn du dich nicht so viel bewegst, weil du irgendwie im Homeoffice bist, also jetzt no front, aber wenn du irgendwie dich nicht so viel bewegst, dann ist ja dein, keine Ahnung, dann kannst du irgendwie deine 2,3, 2,4 sind dann irgendwie normal wahrscheinlich, 2300 Kalorien oder so, sagen wir mal, so bei mir vielleicht. Und wenn ich jetzt dann ordentliches Defizit will, müsste ich ja irgendwie bei 1,9 sein oder so. Vielleicht. Und ja, die Frage ist, wie kannst du das hinkriegen? Weil wenn du schon irgendwie ein bisschen normal isst und du irgendwie noch auf deine Proteine kommen willst und keine Ahnung was, dann ist das fast unmöglich, vor allem wenn du 3 Mahlzeiten machst und so weiter und so fort. Und deswegen war dann so ein bisschen lieber 2-mal und das eine Sache wollte ich mal ausprobieren. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas davon für mich übernehmen würde, aber ich fand die Idee witzig. Beim Frühstück immer Haferflocken, super viel mit Sojamilch und so ein bisschen Proteinpulver. Und dachte ich, bevor ich hier mein Müsli esse, weil ich gerade immer so ein Müsli esse. So. Und das ist aber immer das Knuspermüsli, super viel Zucker, hat überhaupt nichts mit gesund zu tun, aber es heißt Müsli, also fühlt es sich gesund an, oder?
Ja. Marketing hat funktioniert.
Voll. Und dann dachte ich, das probiere ich mal. Chiara meinte, das ist voll eklig, sie hat es schon mal probiert. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert.
Super geiles Rezept. Ist komisch, dass ich das sage, aber ich bin jetzt nicht so der Käsekuchen-Fan an sich.
Aber ich finde mittlerweile Käsekuchen auch voll okay. Und es gibt so, ein Rezept, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, so ähnlich wie du es beschrieben hast, nur statt Haferflocken nimmst du dann, was ist das denn? Was kommt denn in Käsekuchen rein? Ist das Quark? Ich glaube schon irgendwie Quark und Milch und so mit Proteinpulver vermischt. Und dann packst du da irgendwie noch irgend so ein, ja, dein Süßungsmittel der Wahl, wenn du Hardcore sein willst oder nimmst halt Vanillezucker oder was auch immer, vermischt das, packst das in den Backofen, so. So, packst du so eine kleine Tupperdose, die backofenfest ist und dann, also eine Glasdose und dann packst du es irgendwie in den Backofen für eine halbe Stunde. Dann wird das quasi wie so Kuchen, also wie dieser Käsekuchenteil, halt aber ohne den Boden, nur dieser Mittelteil. Und dann packst du da oben noch so ein bisschen, weiß nicht, ein paar Beeren drauf oder so. Und dann hast du halt so ein fettes, so eine fette Platte quasi, die besteht im Grunde genommen aus Magerquark und Proteinpulver. Schmeckt aber wie so Dessert, weil du halt noch ein bisschen Süßungsmittel da reingeknallt hast. Und hatte von Nährwerten ist das halt Hammer, weil das hat irgendwie, das hat kaum Kalorien, aber halt ultra viel Protein, dadurch, dass es halt eben aus Magerquark und Proteinpulver besteht. Und ich glaube, nur so ein bisschen durch TikTok scrollst und dir da diese ganzen also die ganzen Fitnessrezepte krallst, dann kannst du wahrscheinlich auch 5 Mahlzeiten am Tag essen. Aber du musst halt immer ganz genau gucken, esse ich jetzt die Haferflocken, das Müsli oder esse ich eigentlich nur den Quark mit dem Proteinpulver jedes Mal? Und ich glaube, so geht das schon, aber ja.
Ja, ich glaube, das Fiese ist dann immer nochmal, wenn du es irgendwie vegan einigermaßen machen willst. Das ist, glaube ich, immer das Problem, wenn ich die Kehrer zusammen machen wollte, weil so Magerquark gibt es noch so richtig, nicht so richtig geil, zum Beispiel als Alternative. So, und wenn du halt nicht einfach Chicken futtern kannst, dann kriegst du halt wenig Protein für, also du musst einfach so viel essen, so viel Erbsen und so viel Hülsenfrüchte.
Da hast du halt immer Kohlenhydrate mit dabei, ne? Das ist halt das ein bisschen Schwierige. Ja. Aber geht aber auch.
Ist ja auch überhaupt nicht mein Ziel. Fand ich nur irgendwie mal wieder interessanter, so nochmal reinzuhören, weil ich lange irgendwie nicht mehr so so Sport-Fitness-Kram gehört und dachte, ach so, wie witzig, weil in diesem Podcast ist quasi jetzt gerade das Ziel, dass der eine hat ein bisschen Ahnung, der andere quasi nicht. Und der eine macht jetzt für den anderen Trainingsplan. Das ist irgendwie die ganze Zeit immer so von Grund auf so, okay, ist das eigentlich ein Problem? Und ein letzter Punkt dazu, was ich immer spannend fand, was aber ja auch schon in den letzten Jahren sich gefühlt so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass es ja so ein bisschen diese konkurrierenden Sichtweisen gibt in der Fitnessbranche, glaube ich, mit, ist es jetzt noch one rep in reserve oder wie viel reps in reserve quasi, also dass du trainierst und quasi so trainierst, dass du immer noch, dass du stoppst, wenn du noch eine oder zwei reps in reserve hast, also zwei Wiederholungen noch machen könntest, oder der Ansatz mit, naja, du trainierst halt, bis nichts mehr geht, so bis zum Muskelversagen im Prinzip. Und fand ich ganz spannend, dass es scheinbar, also ne, alles jetzt nicht geprüft, aber das hat sich die letzten Jahre schon so ein bisschen rausgestellt, wie ich würde ich sagen, dass du eigentlich relativ viele Sätze dir sparen kannst, wenn du einfach ordentlich bis zur Maximalbelastung quasi trainierst, dass du sagst, okay, ich mache jetzt, geh jetzt nicht ins Fitnessstudio und mach 5 Sätze a 12 Wiederholungen und verbringe dann irgendwie 20 Minuten an meiner Brustmaschine oder an meinem Bankdrücken, sondern im Zweifel machst du 2 Sätze oder 3 Sätze, aber bis zum Get-No. Und dann bist du halt, da musst du halt auch nicht 3 Stunden im Fitnessstudio verbringen, sondern kannst halt auch irgendwie relativ gut Belastung auf den Muskel bringen mit 45 Minuten oder so.
Ja, ja.
Weil das ja manchmal immer so ein bisschen die Ausrede ist, zu sagen, ach, ich habe nicht die Zeit dafür. Und wenn du aber ordentlich das Ganze machst, genauso wie bei Liegestütz und so, kannst du ja immer machen, dass du halt nicht immer diese Zahlen im Kopf hast, im Sinne von, ah, ich mache jetzt 20 Liegestütze, sondern ich mache Liegestütze, bis ich nicht mehr kann. So, dann halt nochmal vielleicht.
Wenn man da ganz ehrlich ist, zu sich selber ist, und ich glaube, für wahrscheinlich 90% der Menschen sind all diese ganzen Themen wahrscheinlich komplett so, ist im Bereich des Overthinking. So?
Ja, wahrscheinlich.
Auf mich bezogen, ganz ehrlich. Ja. Meine Baseline ist ja nicht mal weitestgehend, also nicht mal erreicht. Also ich müsste ja erstmal 3-4 Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, um dann zu überlegen, ey, habe ich das jetzt sehr optimal gemacht? Alles andere davor ist so, ich bin noch nicht mal an die Grenze gestoßen, um zu sagen, jetzt lohnt sich irgendeine Form der Optimierung. Aber ich glaube, das geht die meisten so, dass sie einfach sagen, okay, eigentlich müsste ich erstmal wenn ich es schaffe, 2-3 Mal die Woche überhaupt zu gehen, ob ich jetzt eine Stunde bin, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Hauptsache ich mach mal halt, ne, so gut es geht, halt erstmal so ein bisschen die Basislinie zu setzen und dann und diese ganzen, ja, und davon esse ich so und dann trainiere ich so, ja, okay, darüber kannst du Gedanken machen, wenn man so ein paar Monate mal die Basislinie getroffen hat und nicht irgendwie mal geht und mal nicht und daher, ja.
Ja, es ist so wie, ne, ich glaube, ich weiß gar nicht, mit wem das war, aber so 1-2 Freunde im Studium oder so, das ist lange her, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, so dieses es lohnt sich gar nicht für mich ins Fitnessstudio gehen, ich schaff's nicht 3-4 Mal. Ja, und dann, ja, wie soll ich das denn machen? Dann mache ich Brustbizeps, dann mache ich da das, dann mache ich da das. Ich glaube, da geht auch der Trend, zumindest im allgemeinen Fitnesssport, glaube ich, wieder hin zu, also im, das, was du jetzt meinst, im Sinne von Baseline erreichen und ja, so. Mach einfach Ganzkörpertraining. Wenn ja, du zweimal ja, ja, die Woche nur ins Fitnessstudio kannst, oder auch im Zweifel dreimal und ganz am Anfang, du musst dir nicht über deinen Push-Pull-Beine-Plan Gedanken machen, ja, ja, sondern mach halt einfach, was geht.
So, das halt ist wirklich so. Ja. Und dann hast du auch, wenn du mal skippst, hast du trotzdem einfach mal alles trainiert in der Woche. Ne? Also mhm, das ist so, du hast dann immer so, okay, ich habe jetzt einmal alles durchtrainiert, wenn ich es nicht mehr schaffe diese Woche, dann bin ich trotzdem mit allem mal durch. Und
ja, stimmt, weil das
fand ich auch noch Risikomanagement.
Ja, stimmt, weil das fand ich auch noch mal interessant. In irgendeinem Lauf-Podcast war das mal, ich glaube, das hat Chiara mir erzählt, die hört manchmal hier so Rich Roll, kennst du Rich Roll-Podcasts auf Englisch? Das ist irgendein so Ultramarathonläufer, der sich immer mal wieder so mit anderen Leuten aus der Szene irgendwie unterhält. Und es geht viel so um Extremsport und so.
Ja, ja.
Ganz cool wohl, meint Chiara. So wenn du nur einmal die Woche irgendwie laufen gehst und so, was jetzt Chiara und ich ja quasi gerade so ein bisschen machen, das bringt ehrlicherweise gar nichts. So, also das ist, also bringt keinen Trainingseffekt im Sinne von, ich werde jetzt feststellen, dass ich von Woche zu Woche schneller und besser laufe. Ja. So, wahrscheinlich werden wir irgendwie relativ schnell jetzt irgendwie so ein Plateau erreichen und dann müsstest du halt sinnvoll, sag ich mal, dreimal die Woche laufen oder dann müsstest du irgendwie so, was du da zwischendurch mal auch erzählt hast und gemacht hast, ne, dann musst du dich darum kümmern. Und genauso ist es wahrscheinlich auch im Fitnessstudio. Es ist natürlich total gesund, einmal die Woche besser als gar nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Aber dann darf man, glaube ich, nicht frustriert sein als Mensch, wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Fitnessstudio einmal die Woche, um dann krass auszusehen. Ja, das wird halt niemals passieren wahrscheinlich, wenn du nur einmal die Woche gehst. Und das ist so dieser Trainingsreiz auf den Körper bringen.
Ja.
Das merke ich mit meinem Dehnen. Wenn ich einmal die Woche mal löchrig dehne, ich bin trotzdem ungelenkig AF.
Ja,
so.
Ja.
Das müsste ich halt irgendwie, ich muss diesen Reiz halt häufiger einfach setzen. Was aber trotzdem ja, was dann schnell dafür zu sorgen konnte, dass Leute demotiviert sind und sagen, ja, dann brauche ich es gar nicht erst anfangen. Und das ist ja wirklich Quatsch, weil diese ganzen Gesundheitsbenefits hast du ja trotzdem.
Ja, ich glaube, was ich mir halt im Kopf immer vorstelle, ist, das, was mich halt dann auch dazu bringt, halt nicht aufzuhören, also temporär mal schon, aber halt langfristig halt irgendwie dran zu bleiben, ist, man hat ja so einen natürlichen Verfall, der einsetzt. So. Also im Sinne von, so fit, wie man mal war und so viel Muskelmasse, wie man mal hatte, das bleibt ja nicht konstant so. Also wenn man nicht trainiert, heißt es nicht, man bleibt so, sondern wenn man nicht trainiert, heißt es, man wird weniger, also man hat weniger Muskeln.
Shrinkflation.
Ja, genau, man schrumpft, also der faktisch schrumpft quasi der Muskel, der Mantel um die Knochen quasi irgendwie über die Zeit halt zusammen. Und das heißt, im Grunde genommen, selbst wenn man sagt, ich werde jetzt nicht krass, willst du ja auch nicht zum Lauch werden in der Hinsicht. Also jetzt gar nicht im Sinne von, okay, du siehst jetzt irgendwie komisch aus und bist zerbrechlich, sondern eher so, du willst ja im Alter nicht irgendwie, ja doch, irgendwie dann doch nicht zerbrechlich sein und du willst ja trotzdem irgendwie fit bleiben. So. Und daher ist das so, du musst halt mindestens ein bisschen was tun, um überhaupt so dich selbst in deiner, welche auch immer Form du hast, quasi zu erhalten und nicht eben dahin zu schrumpfen und zu verkümmern in der Hinsicht. Und das ist so der Gedanke, so nach dem Motto, oh, ich muss ja doch was tun, um einfach den Status quo zu halten. Weil der ist der ist jetzt zwar nicht geil, aber der ist, also, aber noch schlechter wäre auch blöd. So, in die Richtung gedacht.
Ja, so ein bisschen Motivation daraus zu holen, dass es nicht schlechter wird, ist natürlich irgendwie so, das ist so wie, wir müssen uns vor dem Klimawandel schützen. Das ist so, du schützt dich vor was noch nicht da ist, aber hoffst, dass du das nicht bereust, dann nachher es nicht getan zu haben, so ein bisschen. Ne? Das ist
natürlich
manchmal schwierig, das irgendwie sich dafür zu motivieren. Ja,
ja, und für die meisten, mich eingeschlossen, wenn man zweimal die Woche für 3/4 Stunde schafft, dann sieht man doch irgendwie einen Fortschritt. Also ist es nicht so, dass da nichts passiert. Ich glaube schon, dass man dacht, wenn man halt konsistent dranbleibt für ein halbes Jahr, ein Jahr, dass man schon sagt, oh, irgendwie fühle ich mich ein bisschen besser und sehe auch ein bisschen besser aus. Daher.
Ja, ich glaube, allein auch, also das ist, finde ich nämlich auch interessant, ich weiß nicht, ob du das auch damals gesehen hast oder schon, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Es gab vor einem halben Jahr, von Kurz gesagt, kennst du, ne, in der Nutshell, dieser, ne, so, die haben ein Video gemacht, über, also, ja, kurz zusammengefasst, im Prinzip ging es, meiner Meinung nach, war die Kernaussage so ein bisschen, Sport hilft dir nicht beim Abnehmen sozusagen. Also du kannst eigentlich Sport für deine Kalorienrechnung eigentlich kannst du es rausstreichen so ein bisschen. Jetzt muss ich direkt davor Disclaimer machen. Es kam irgendwie vor ein paar Monaten dann ein Video raus mit korrigiert. Das habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Ich weiß jetzt nicht, was sie korrigiert haben im Zweifel. Weil es war schon eine relativ harte Aussage, weil sie gesagt haben, also ne, weil Studien belegen, ne, ist ja immer relativ gut abgesichert, so, ne, Studien belegen, dass du, wenn du jetzt zum Sport gehst, so, die Kalorien, die du da verbrennst, sind bei im Schnitt bei den Menschen in der Regel geringer als das, was sie danach zur Belohnung zum Beispiel essen. Also, ja, dass wir verschiedene Mechanismen haben, ne, die halt dafür sorgen, dass wir uns dann, weil wir dann so müde sind den ganzen Tag zum Beispiel, dann können wir uns ja leisten, keine Schritte mehr zu machen. So. Das heißt, bewegen wir uns weniger und so. Und da hat sich wohl so über Langzeitstudien gezeigt, dass im Schnitt bei den meisten Menschen sozusagen es eigentlich völlig egal ist, ob sie Sport machen oder nicht, weil wir uns selber dann, sag ich mal so, cheaten und so andere Faktoren da reinkommen, dass es dafür keinen Ausschlag gibt, weswegen es quasi nur über Ernährung sozusagen funktioniert. Und was war noch? Es war noch irgendwie, naja, irgendwie das, so dieser Grundumsatz und so, dass der irgendwie doch relativ stabil eigentlich ist. Egal, ob wir sagen, wir nehmen jetzt irgendwie viel mehr Muskeln zu und dann steigt auch der Grundumsatz und so, dass sich da wohl irgendwie gezeigt hat, dass der relativ, dass wir so einen sehr fast schon angeborenen Grundumsatz haben und man da einfach Glück und Pech haben kann, wie viel man so verbrennt und so. Aber das ist jetzt alles sehr lang her und Halbwissen. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant nochmal. Auch da wieder, was vielleicht motivieren kann, dass man nicht zu schnell mit dem Sport wieder aufhört, weil man sagt, ich will jetzt abnehmen, ich gehe jetzt ein bisschen laufen. Ah, da tut sich ja gar nichts. Da tun sich andere Dinge, aber vielleicht nicht zwingend auf der Waage. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig, immer so zu bedenken am Anfang.
Ja, also das ist wieder dieser Bereich, wo halt so, wie soll ich sagen, wo einfach, glaube ich, für sich selber einfach die Sachen klar auseinanderfriemeln muss, ne? So nach dem Motto, klar verbrennst du Kalorien beim Sport und klar erhöhst du damit deinen Kaloriebedarf. So, das kannst du, also das ist klar. Ja, wenn du dann aber trotzdem dein Kaloriezufuhr quasi durch was auch immer, irgendein Hack in deinem Kopf, dann wieder durch dein Hardcore-Cheat, den du dir abgeguckt hast, wieder erhöhst, dann ist das ein Nullsummspiel im Kopf, irgendwie, wenn, im besten Fall sogar. Mhm. Und auch klar wirst du wahrscheinlich, wenn du dann halt Sport machst, deine Körperkomposition wird sich verändern. So, im besten Fall. Du wirst mehr Muskeln haben. Verbrennt das mehr Kalorien? Ja, wahrscheinlich einen Ticken. So. Wird dein Kaloriebedarf sich verdreifachen? Wahrscheinlich nicht. Und dann ist halt die Frage, ist die Waage ob das richtige Instrument? Ich glaube, das ist auch bei vielen, ich kenne das so ein bisschen auch so aus dem Bekanntenkreis, auch so bei Frauen halt dann oft, die dann sagen, hey, ich will ja auf der Waage abnehmen. Und dann sagst du, ja, aber du wirst Muskelmasse zunehmen. Das heißt, du wirst
auch. Sagen das Menschen heute noch?
Ja.
Ich dachte, es wäre mittlerweile so klar, dass die Waage eigentlich Quatsch ist. So wie BMI, dass man das gar nicht mehr nutzt. Aber das so.
Ja, ich glaube, das ist schon so einfach ein guter Indikator dann auch so ein bisschen, weil woran misst du es dann? Also, ne, es ist so, ich brauche was mir quasi bestätigt, dass ich irgendwie auf dem richtigen Pfad bin. Und und da ist halt auch so, ne, das kommt halt dazu, dass du sagst, ja, okay, was passiert auf der Waage? Oder weil auf der Waage quasi die Zahl hochgeht, aber du eigentlich alles richtig machst, das ist ja nochmal verwirrend. Und ich glaube, das muss man für sich halt einfach trennen zwischen, okay, diese drei Bereiche, also was sagt die Waage, was ist meine Körperkomposition, wie viel darf ich essen und wie viel verändert sich das versus wie viel verbrenne ich tatsächlich? Und ich glaube, wenn man das aber zusammenführt, ne, und das ist ja so ein bisschen auch die Aussage von so Studien, ist so, hey, leider kriegen das viele nicht hin, das eben auseinanderzuhalten und machen dann zwar mehr Sport, aber essen dann auch viel mehr und sind dann enttäuscht über die Waage. Und das ist so, ja klar, das ist aber halt so bisschen eher so ein Ergebnis der Unwissenheit oder ein Ergebnis der falschen Annahmen vielleicht und gar nicht so Sport bringt nichts. Doch, tut es, aber du darfst halt dann nicht mehr essen, wenn du wirklich abnehmen willst. So, das wäre wahrscheinlich die Korrektur. Also, kann ich mir vorstellen.
Ja, und was noch so ein bisschen die falschen Annahmen ja vielleicht ankurbelt ist, dass, ne, wie machen das heutzutage Menschen? Die laden sich eine App runter und geben da irgendwie ihre Daten ein und sagen hey, dein Grundumsatz sind irgendwie 2000 Kalorien. Wie viel Sport machst du, stehst du und so weiter und so fort. Und das ist ja, ich glaube, das ist ja auch vollkommen fein, erstmal überhaupt so einen Anfang zu haben. Aber ich glaube, dass das wäre das, was ich aus diesem Video auch so ein bisschen mitgenommen habe. Es ist trotzdem sehr individuell sozusagen, dein Grundumsatz in irgendeiner Form. Das heißt, du musst diese Zahl quasi überprüfen. Wenn du das natürlich dann jetzt so machst, musst du genau, wie du auch gesagt hast, was du ja auch eben gesagt hast, so mit der Waage im Zweifel ja auch, über Monate im besten Fall, oder Wochen, sagen wir mal so, mehrere Wochen, tracken so und gucken, passiert, in welche Richtung passiert was? So, ich merke jetzt, ne, ich mache jetzt irgendwie mehr Sport, okay, ich mach das und das, nehme ich ab, nehme ich zu und dann kannst du ja, da ja, musst ja. du ja tweaken, diese Zahl. Das ist so wie beim Leichtathletik, wenn du sagst, hier, nimm für den Anlauf mal 50 Schritte, dann ist das ja erstmal ein Richtwert und danach müssen die Leute natürlich gucken, komme ich mit diesen 50 Schritten hin, weil Studien sagen, 50 Schritte sind die, ist genau der richtige Anlauf, sondern muss halt für dich irgendwie dann gucken, was passt, ne?
Ja, und auch da so Kleinigkeiten wie, wie wiege ich, also wie nutze ich die Waage überhaupt richtig? Mhm. Ne, so Sachen wie, okay, du musst halt idealerweise wiegst du dich halt irgendwie in einem ähnlichen Kontext jedes Mal. Also nicht einmal mit Schuhen, einmal ohne Schuhe, einmal mit Jeans, ne? Einmal nach dem Essen, vor dem Essen und so weiter, sondern such dir halt einen Zeitpunkt aus, der relativ konstant ist für dich, was die also was dein Umfeld angeht, ne? Idealerweise irgendwie morgens, nachdem du auf Toilette warst oder was. Und da musst du halt irgendwie jeden Tag messen und dann machst du aber zum Beispiel einen Wochendurchschnitt. Und dann vergleichst du den Wochendurchschnitt mit dem Wochendurchschnitt der nächsten Woche und nicht den Tageswert von gestern zu heute, weil ne, je nachdem, was du isst, je nachdem, wie du dich bewegst und so weiter, lagert dein Körper super viel Wasser und auf einmal wiegst du ein Kilo mehr. Am nächsten Tag denkst du so, oh Gott, das bringt dir alles nichts. Nee, du hast einfach gestern, weiß nicht, irgendwas getrunken und du hast Wassereinlagerung und die sind nach zwei Tagen wieder weg, aber jetzt gerade fühlt es sich komisch an, weil der Wert so gespiked ist. Und das sind so viele Kleinigkeiten, wo halt, wo die Leute halt den ersten Schritt mit der App machen, aber den zweiten dann halt nicht. Und dann, wie du richtig sagst, die App dann auch quasi zu fein zu justieren und dann zu sagen, ah, jetzt hab ich's. Am Ende ist es alles keine Wissenschaft. Ich glaube, am Ende scheitert es bei den meisten daran, dass ich sage, ich habe entweder Disziplin beim Essen halt nicht, mich eingeschlossen, oder ich habe die Disziplin nicht, mich halt zu bewegen. So, das sind die zwei Probleme im Kern. Alles andere ist so ein bisschen, ja, du kannst auch gar nicht wiegen und trotzdem Erfolg sein. Also du brauchst auch keinen Erfolg sein, aber du musst halt die Disziplin halt in beiden Feldern haben. Geh halt hin und iss halt weniger. Geh halt hin und iss halt so. Ende.
Ja, irgendwie ist
es. Simpel, aber nicht einfach.
Ja, das trifft ganz gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen gerade sind, aber wahrscheinlich steigen so die Übergewichtigkeitszahlen weiterhin gerade, ne? Die werden wahrscheinlich die ganze Zeit steigen, ja.
Ja, ich meine, das ist auch, wir sind halt auch umgeben von so vielen geilen Versuchungen.
Können wir überleiten, aber ich habe eh das Gefühl, also jetzt auch mit Japan oder so, wenn wir Urlaube machen und so, da wird ja eh so viel, also wir werden ja, das ist ja dann das Schlimme, wenn dann Leute leider in ihrem Leben an diesem Punkt sind, wo sie sagen, ah, selbst da muss ich irgendwie aufpassen auf meine Kalorien oder sonst irgendwas, weil sie irgendwie zwingend abnehmen müssen aus irgendwelchen Gründen, aber das ist gut, das muss ich ja nicht. Deswegen freue ich mich da sehr, da ordentlich reinzuschlemmen und weil du mir eben das YouTube-Video geschickt hast, dachte ich eben auch, ne, dass gerade nach Urlauben merke ich das dann immer, dass man dann im Zweifel so 3 Kilo mehr wiegt oder so. Dann denke ich so, ja, ist halt egal. Weil ich halt gelernt habe für mich, witzigerweise in meinem Leben, die magische 71 steht halt da. So. Ja, die steht halt immer da, egal. Da steht sie nach einem Monat wieder da. Und da habe ich anscheinend so ein bisschen Glück mit meinem Körper. Oder einfach durch Zufall irgendwie genau das richtige Pensum aus. Ich esse schon viel Quatsch, aber ich mache auch relativ viel Bewegung gezwungenermaßen in meinem sportlichen Alltag sozusagen. Bin ich immer ganz happy.
Ja. Ja, und das Gute ist, ihr werdet ja euch auch viel bewegen, wenn ihr dann da seid. Ihr werdet ja nicht im Hotelzimmer hocken den ganzen Tag und Netflix gucken und da entsprechend.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch noch was so ein bisschen, also was man so bei den meisten Studien immer so rausliest, dass das auch noch unterschätzt ist, so diese Alltagsbewegung quasi. Das ist dann immer heißt so, ne? Also jetzt, ich war jetzt eben eine halbe Stunde laufen. Das ist aber im Zweifel. Also das ist natürlich blöd vergleichen und so, ne? Aber im Zweifel ist das weniger wert, als wenn ich sage, ich laufe meine 10.000 Schritte am Tag sozusagen, ne? Und wenn ich mich jetzt quasi den ganzen Tag auf die Couch hänge und davor aber eine halbe Stunde laufen war und das als Entschuldigung nehme, dann sind wir genau in diesem Modus, was wir eben hatten vielleicht, ne?
Ja. Am Ende bringt es dir alles nichts, wenn du deinen Lebensstil, also was halt eben dein Gesamtbewegungsapparat plus, also deine Gesamtbewegung plus dein Essen nicht irgendwie, wenn du das nicht anpasst, dann kannst du dich, also kannst du noch so viel mal punktuell was tun. Aber
Ich habe noch eine Sache hier auf meiner Liste. Ich dachte, du bist vielleicht jemand, der der da eine Idee hat. Wir haben jetzt von der Schule, von der SV, haben wir wieder neue Schulklamotten quasi bestellt. Wir machen das gerade immer quasi über so eine Druckerei in Köln, so ein bisschen wie wir das damals auch gemacht haben. So. Jetzt ist aber, also ich merke das an manchen Schulen, die haben quasi so eine Seite, wo der ganze Shop für die quasi aufgesetzt wird sozusagen. Und ich habe mich gefragt, also ich habe noch nicht recherchiert, ich habe es mir aufgeschrieben und dachte, ob du da was von weißt, ob das, also es ist super teuer, weißt du das? Also hast du damit schon mal irgendwie gearbeitet? Hast du schon mal sowas für Leute gebaut, programmiert? Ist das so ein Shopify-Ding einfach? Ist das einfach, also dass du quasi wen dritt, weil, also das Coole ist quasi, warum ich darauf rumdenke, ist, du kannst einfach einen QR-Code aufhängen, Leute können unabhängig von irgendwem diesen QR-Code scannen und auf der Website einfach diese Sachen bestellen. Ja. Jetzt ist es so, wir müssen einmal im halben Jahr alle Zettel verteilen, die Leute müssen uns das geben, müssen uns Geld überweisen, wir müssen das bestellen. Super Pain. Und es wäre halt so viel einfacher, das anders zu machen. Die Frage ist nur, ist es super aufwendig im Sinne von teuer wahrscheinlich, weil diese Websites einfach teuer sind, oder ist es einfach, oder hast du da auch keine Ahnung von? Ich weiß nicht. Ich habe nur gedacht.
Also ich glaube, Preis ist gar nicht so das Thema. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, der letzte Stand, den ich habe irgendwie, also jetzt, egal welches Baukastenprinzip du da nutzt, aber nimmst du Shopify irgendwie, kannst du, glaube ich, irgendwie mit 30 Euro im Monat oder so starten. So, als kleinstes Paket und so weiter. Vielleicht auch günstiger, weiß ich nicht. Die Frage ist halt, lohnt sich der ganze Aufwand, um das Ding halt einmal aufzusetzen und dann halt am Laufen zu halten, und nimmt es viel Arbeit ab, oder wäre es nicht sogar, wenn jetzt so ein bisschen, wäre jetzt mein Denke, je nachdem, wem du halt eben Zugang geben willst und wer das überhaupt nutzt, kannst du auch sagen, hier ist ein hübsches Typeform-Formular oder Google-Formular, was du halt, und dann sagst du halt, ja, füll da, also ne, QR-Code zeigt auf dieses Formular, füll das aus und damit hast du deine Bestellung. Weil der einzige Grund, warum.
Dann sammeln wir quasi und dann trotzdem viermal im Jahr bestellen wir, aber haben diese Formulare quasi sozusagen.
Genau, und die werden halt quasi, also die Ergebnisse dieser Formulare werden halt irgendwo runtergeschrieben, so eine Tabelle oder so, und dann kannst du halt sagen, das ist wie so eine Art Bestellliste, dann, die ist dann automatisch generiert. Ich glaube, dieses ganze Shopify-Prinzip ist so, dass das, also im Grunde genommen der einzige fundamentale Unterschied zwischen irgendeinem Billo-Formular, was du egal wo erstellst, versus so einem System, ist halt, dass diese ganzen Zahlungsprozesse halt orchestriert werden. Und wenn jetzt zum Beispiel sagt, ja, uns geht's gar nicht um die Zahlung im Sinne von, ich will sofort quasi jemanden die Möglichkeit geben, mit Kreditkarte zu zahlen, das soll abgewickelt werden, dann reicht das Formular. Ansonsten ist es kein Unterschied, ne? Klar, du kannst sagen, du machst ein Formular, kannst auch die Produkte anzeigen. Dann kannst du auch sagen, und die Größe trägt halt jeder ein. Also im Grunde genommen ändert sich da gar nicht so viel, außer halt dieser Bezahlprozess. Und wenn du jetzt ein professionelles System nimmst, wie Shopify oder was auch immer, dann hast du halt auch da Gebühren, da musst du halt immer berechnen, okay, was kostet mich jetzt die Transaktion? Muss das überhaupt bezahlt werden oder willst du gar nicht die Zahlfunktion? Und je nachdem, wo du halt rauskommst bei diesen ganzen Überlegungen, würde ich halt sagen, also intuitiv würde ich sagen, irgendein hübsches Formular aufsetzen, for free, QR-Code liegt auf Formular, Leute füllen das aus, da ist die Liste, nimmst die Liste, schickst den Drucker der Druckerei.
Das klingt sehr clever. Ja, weil ehrlicherweise mein Gedanke war nicht, dass wir jetzt für unsere Schule selber programmieren, sondern es gibt ja so Seiten wie so Get-Shirts und so
wahrscheinlich. Ja, ich rede jetzt von diesen Fertigseiten.
Achso, du redest, ich dachte jetzt, du hättest mich so verstanden, dass ich das jetzt verdenke, ich könnte Shopify für meine Schule aufsetzen.
Das ja, oder das, aber das wäre ja auch nur, im Grunde genommen ist es so, du machst so 10 Klicks, dann ist das Ding da. So, ne?
Ah, okay, so einfach ist das sogar.
Ja, ja, das ist super easy.
Spannend. Ja, okay. Aber das mit dem Formular klingt clever. Gibt es denn dann, also, das heißt, ich kann dann so ein Formular bauen irgendwie, so ein Google-Sheet oder whatever. Mhm. Also ist das einfach mit dem Word-Programm quasi, oder ist es dann, haben die dann, es gibt so interaktive Formulare, die du halt nicht ändern kannst, musst du ja irgendwas haben quasi.
Ja, ja, da gibt's, ich weiß auf jeden Fall, es gibt von Google, gibt's Google Forms, das ist quasi die Google-Version. Es gibt aber auch von Microsoft, also diese ganzen Word, Office, Teams, Universum gibt's auch Microsoft, ich weiß nicht, wie die heißen, Microsoft Forms oder Microsoft Formular.
Ich glaube, es ist auch Forms.
Und da kannst du es einfach, du gehst da hin.
So Umfragen kenne ich das nur.
Genau, und dann kannst du alles individualisieren, aussehen, Felder und so weiter, und dann generiert dir am Ende einen Link. Und den Link kannst du halt dann an die Leute schicken und dann können die das halt ausfüllen. Und was du halt dann halt nicht hast, sind so Sachen wie, wenn sich jemand Spaß erlaubt, kann er dann irgendeinen Quatsch da reinschreiben und dann sagst du, jetzt hat irgendwie jemand. Ne?
Aber sind wir ehrlich, es werden nicht 1000 Bestellungen reingehen, sondern es werden dann wahrscheinlich im Quartal 10. So, und die können wir dann selber nochmal händisch durchgucken, ob da Quatsch drinsteht.
Genau. Das ist ja nicht das Problem. Wenn das nicht das Problem ist, dann bist du damit auch durch. Also brauchst halt irgendwie ein Microsoft-Konto, vielleicht ist die Schule damit ja eh ausgestattet mit diesen ganzen Tools, dann kannst du einfach darüber das machen. Dann ist es. Und dann schmeißt er dir das quasi in eine Online-Excel-Tabelle zum Beispiel. Oder halt sagt hier.
Ach, das kannst du selber einstellen sozusagen.
Ich meine,
das
ist
so schön vorsortiert. Ja. Und so. Ah, cool.
Dann kannst du auch die einzelnen Felder quasi. Bitte?
Das hat ChatGPT bestimmt eine Lösung, wie ich das dann programmieren
100%.
Kann.
Ja. So. Dann sagst du, dieses Feld soll dann in die Spalte A. Dieses oder in Zeile 1. Also wahrscheinlich in die Spalten. Und dann mit jedem Eintrag füllt er dir das aus. Und dann hast du am Ende halt die Liste und sagst, okay, wunderbar.
Geil.
Name, das ist eine gute Idee. Weiß ich nicht. Größe, was brauchst du noch?
Ich wusste, das ist clever, dich das zu fragen. Weil, da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, obwohl es so naheliegend eigentlich ist. Und es nimmt halt viel Arbeit ab, weil man das dann auch immer weitergeben kann. Weil das Problem ist ja bei so SV-Arbeit immer, dass theoretisch ja jedes Jahr wer anders gewählt werden kann. Und dann ist immer die Frage, wie machst du das? Und wir dürfen mittlerweile kein Konto mehr haben, wegen irgendwie Steuer, bla und so. Und deswegen muss es alles über das Stadtkonto quasi gehen. Und so ist halt super chillig, weil so können wir das quasi mit dieser Excel-Tabelle machen. Wir können die dann einmal im Jahr, im Quartal oder so, sagen wir, ne, ist immer bestellt. Und dann sollen die Leute davor bestellen. Und dann schicken wir es an den Printer. Und dieses Bezahlformular kann man in unserem Schulmanager, heißt das Verwaltungsprogramm quasi, kannst du quasi personalisierte Zahlungsaufforderungen generieren. Und die werden einfach dann automatisch, wenn ich diese Excel-Liste quasi unserer Schulverwaltungsassistent schicke, kann die automatisch diesen 10 Leuten ohne viel Aufwand diese E-Mail mit dem QR-Code schicken.
Ja.
Und sobald das bezahlt ist, könnten wir dann das Go geben oder so. Also irgendwie so könnte man das auf jeden Fall machen und dann haben wir selber wenig Arbeit damit und das kann man einfach so übergeben und diese Form kann man ja immer wieder
verändern.
Bearbeiten, wenn man sagt, wir wollen jetzt eine andere Farbe, wir wollen jetzt, das ist ja scheißegal, das ist ja dann relativ easy machbar.
Ja. Und es gibt, ich glaube, das heißt, boah, es ist schon ewig her, aber ich glaube, das heißt Microsoft Flow oder so in die Richtung. Das ist so ein Konkurrenzprodukt zu Zapier und Zapier ist quasi so das Tool, was dir erlaubt, quasi ohne Code zu schreiben, Programm miteinander reden zu lassen. Beispiel wäre, du hast dieses Formular und das Formular schreibt dann automatisch in eine Excel-Tabelle, die du definiert hast. Jetzt kannst du hingehen und sagen, wenn ein neuer Eintrag geschrieben wird, dann sagst du, ne, Flow, guck da drauf, wenn eine neue Zeile vollständig da drin steht, dann nimmst du die Informationen, welche auch immer von der Zeile relevant sind, und gehst dann quasi in dieses andere Programm rein.
In den Schulmanager quasi.
In den Schulmanager, wenn das miteinander redet, keine Ahnung. Dann gehst du halt da rein und erstellst quasi diese Zahlungsaufforderung basierend auf dem Produktcode. Wenn Produktcode so, dann ist der Betrag so. Und wenn der Produktcode der ist, dann, ne, also je nachdem, welche T-Shirts ihr habt und was auch immer. Und dann schickt das Ding quasi die E-Mail raus. Dann sagst du dem, wenn, warum auch immer, diese Bezahlfolge abgeschlossen ist, dann kannst du zurückgehen und dann sagen, in der Spalte F als bezahlt markieren, Check. So, dann kannst du sagen, okay, wo fehlt's noch? Und dann kannst du sagen, okay, dann schicke ich denen auch noch einen Reminder oder so, wenn die nicht bezahlen. Also du kannst das quasi miteinander verknüpfen und dann sagen, da muss halt nicht irgendwer hingehen und das mit der manuell dann erstellen, diese Zahlungsaufforderung, sondern die würden dann automatisch basiert auf dieser Tabelle erstellt werden.
Ah, nice. Also so im Apple-Kosmos quasi Kurzbefehle in cool.
Exakt, ja.
Also einfach so Wenn-Dann-Sätze, die du definieren kannst,
genau,
aber mit physischen Klicks sozusagen und nicht mit Code. Okay, ja, cool.
Ja. Also, da geht relativ viel tatsächlich.
Wird direkt notiert. Forms, Flow, Schulmanager, Check.
Ja.
Muss ich mir mal angucken, weil das ist schon immer nett, wenn man das, da sich ein bisschen Arbeit sparen kann, weil man denkt so, man macht etwas für Leute, man verdient, also jetzt verdient da gar kein Geld dran, sondern es ist einfach nur zum Selbstkostenpreis.
Ja, ja.
Und dann muss man da irgendwie 10 Stunden Arbeit reinstecken, weil Leute nichts bezahlen oder weil man da hinterherläuft und bla, Kommunikation und so, wenn man das alles ein bisschen verschlanken könnte, da hätten wir viel gewonnen.
Ja, und es ist einmal aufgesetzt und dann läuft es halt, bis sich irgendwas ändert und dann musst du halt einmal kurz einen Eindruck drin von. Das ist halt, ja.
Absolut. Und wie gesagt, der Run ist jetzt auch nicht so riesig. Und also was ich da mal das ein bisschen entspannter auch finde, es geht für mich und für uns als SV um nichts. Also wir freuen uns, wenn die Leute halt irgendwie Schulklamotten anhaben, weil man dann so ein bisschen Identifikation schafft, bla bla bla. Aber wir haben kein Interesse daran, möglichst viel zu verkaufen oder so. Deswegen ist es so ein bisschen egal halt, ne? Aber es gibt immer wieder Leute, die das gerne hätten. Und dann wäre es ja schön, wenn das bei uns nicht triggert. Jetzt müssen wir eine Bestellung machen, sondern ja, easy. Bestellung darüber. Ja. So. Yes.
Nice.
Noch eine Korrektur von letzter Woche. Ich habe aus Unwissenheit erzählt, dass VO3 ist irgendwie von OpenAI irgendwas. Das ist ja totaler Quatsch. Google, ne? Das ist von Google. Ja. Habe ich dann in der Rücksicht gesehen. Ich habe es nur in meinen OpenAI-Feeds gehabt, glaube ich, weil mit VO3 dann diese ganzen Ads gemacht wurden für das potenziell neue Gerät, bla bla bla. Und das war irgendwie einfach Quatsch. Und hast du gestern oder heute Morgen, glaube ich, habe ich gesehen, weil ich kenne Claude immer nur von dir. Ich habe Claude noch nie gesehen. Wir kennen uns nicht, wir haben uns noch nie die Hand gegeben und so. Aber von dir kenne ich deinen guten Freund Claude und habe jetzt gesehen, dass er jetzt, ist es richtig, dass er jetzt Open Source gegangen ist? Dass jetzt quasi der Code geöffnet wurde und die Leute jetzt gerade da total spannend irgendwie drin Sachen sehen und machen und gucken?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also habe ich nicht mitbekommen. Und kann, also Open Source ist immer so eine Sache. Also es kann halt sein, dass quasi Teile des Codes irgendwie öffentlich gemacht werden. Da gibt es immer noch den Unterschied zwischen was Trainingsdatenset und was sind die Trainingsdaten versus was ist das am Ende das Modell. Was kann sein, dass die irgendwas davon öffentlich gemacht haben und jetzt, Die sind halt eine, wie soll ich sagen, das ist halt eine privat finanzierte Company und da halt so Richtung Open Source ist schon ein interessanter Schritt auf jeden Fall. Ist jetzt nichts so, was man sofort erwarten würde, glaube ich. Vielleicht haben wir irgendwelche alten Modelle irgendwie öffentlich gemacht, das könnte sein, ja.
Ja, müssen wir nachher nochmal checken, weil dann war irgendwie auch noch so eine andere Schlagzeile. Irgendwie war das, auf einmal wurde mir Claude so reingespielt jetzt gestern. Ging es irgendwie so, das habe ich nur die Oberschrift gelesen, weil hatte ich keine Zeit, irgendwie mal reinzugucken, war irgendwie so Claude blackmailed die Engineers, bla 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 und so weiter. Da hatte ich das so witzig, wie jetzt gerade so ein bisschen mehr so Sachen aufploppen mit, okay, wir haben jetzt hier eine AI, die sich jetzt mittlerweile super selbst trainiert und das macht. Und dann kommen mal so witzige kleine Schlagzeilen hoch mit, jetzt erpresst er die Leute und keine Ahnung, was man denkt, so, dass das mal irgendwann im Training, dass da irgendwas geschrieben wird und so, ist natürlich eine gute Schlagzeile, aber ich glaube, wir sind trotzdem noch nicht bei, weiß ich nicht, wie heißt sie bei Terminator, ich hab's vergessen. Die AI, die
alles töten will.
Ja. Skynet.
So. Skynet, ja. Nee, glaube ich nicht. Also, das ist halt, also ich sagen, das ist irgendwie immer der gleiche Hype-Cycle. Da kommt irgendein, also jetzt hat Claude hat jetzt die neue Version rausgebracht, 4 irgendwas, keine Ahnung, woher war es, 3 irgendwas. Und die Welt stürzt sich drauf, dann kriegen manche Leute irgendwelche Frühversionen und spielen damit rum und versuchen natürlich das Ding irgendwie zu brechen und Schlagzeilen zu generieren. Und dann kommen irgendwelche Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben und sagen, boah, das Ding ist voll gruselig, weil, und du kannst dir vorstellen, so ist das jetzt. Ist es geplant? Das ist Teil des Hype. Also, es macht natürlich auch eine Riesenwelle, wenn jetzt irgendein Interner sagt, boah, das ist krass und ich habe Angst und was auch immer. Es könnte nicht kalkulierte Hype-Generierung sein oder halt eben einfach nur persönliche Attention, die jemand sich irgendwie ziehen will. Oder ist es wirklich so? Aber man weiß es halt nicht. Das ist dann halt so ein bisschen das, was so spannend ist. Ist da was Wahres dran oder ist es einfach nur gerade? Ja. Will jemand einfach nur die Hype-Welle irgendwie reiten und ja.
Wie ist es bei euch auf der Arbeit? Du hast ja irgendwie vor 2 Monaten erzählt oder so, dass es so ein bisschen umgestellt ist und so. Wie ist so, ist da, war das auch eher Hype oder hat das jetzt funktioniert? Hat man sich so ein bisschen, hat man jetzt festgestellt, ah, das geht nicht so, das geht aber. Oder ist es eher ein, das funktioniert alles super duper oder wie ist so?
Es kommt so ein bisschen auf an, welchen Bereich. Aber zum Beispiel in der Entwicklung ist es weiterhin so, dass quasi mit jeder Version der quasi so eine Art Test gemacht wird. Also wenn jetzt Google das neue Modell rausbringt, dann gucken die Programmierer, okay, was kann das im Vergleich zu dem anderen? Und die arbeiten halt so aktiv damit, dass die quasi auch zwischen Modellen teilweise halt wechseln, je nach Präferenz, und dann halt auch gucken, was kann, welche Aufgaben kann das Modell halt gut lösen, welche noch nicht. Und das wird halt stetig halt mehr. Also es gibt immer mehr quasi Aufgaben, die du quasi einfach prompten kannst, sagst, hier ist ein Bug, guck mal wo und wie und fix den mal. Und oder hier, ne, ich würde gerne die Funktion ergänzen und das, dieses Feature irgendwie bauen und dann hilft das, also es hilft schon immer mehr. Also das merkt man schon, dass das nicht aufhört. In anderen Bereichen hält sich das so ein bisschen in Grenzen, beziehungsweise da musst du halt, das merkt man halt schon, da musst du halt gucken, dass, wie soll ich sagen, neue Gewohnheiten geschaffen werden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand immer auf eine bestimmte Art und Weise Dinge gemacht hat und jetzt könntest du das mit AI irgendwie boosten, dann verfallen halt Menschen halt oft in ihre alten Arbeitsmuster zurück und dann, jetzt ein blödes Beispiel, das ist jetzt nicht real, aber um sich das vorzustellen, wenn ich inzwischen sagen würde, du kannst einfach mit Flow halt diesen Prozess einmal Standard aufsetzen und dann läuft der, oder du machst dann doch selber die Bestellung und so, du sagst halt, hey, macht AI und machen alle AI und dann machen sie halt coole Sachen und 3 Wochen später gehen sie wieder hin und machen es manuell, weil es irgendwie so.
Weil es so drin ist, ne? Weil man es so gelernt hat irgendwie dann, ne?
Und teilweise hast du halt an Sachen, wo du sagst, okay, das lohnt, also da denkst du gar nicht drüber nach, das wird dann sehr schnell Teil deiner Gewohnheit und bei anderen Sachen musst du halt immer wieder sagen, okay, lass uns das jetzt nochmal probieren, da ist jetzt was Neues und lass uns das nochmal probieren, ob das jetzt besser ist. Also es ist nichts, es ist bei manchen Bereichen kein Selbstläufer, in anderen Bereichen schon, da muss man halt so ein bisschen gucken. Ja, aber der Trend insgesamt ist schon eher in die Richtung mehr Unterstützung, mehr Nutzung und insgesamt mehr, also schnellere Arbeit, bessere Arbeit, mehr Output. Ja,
das merkst du schon. Ich kann mir vorstellen, dass es in deinem Arbeitsbereich ja auch dann vielleicht ist, aber korrigiere mich, falls das Quatsch ist, dass halt immer ganz gut quasi kontrolliert werden kann, sozusagen. Das heißt, wenn die AI irgendeinen Fehler macht, dann ja, ploppt das halt auf. Dann gibt das Programm halt einen Fehler aus. So. Und deswegen ist es so ein klares Feld irgendwie, in dem gearbeitet wird. Weil das ist ja immer, glaube ich, der Unterschied so zu mir jetzt im Zweifel. Wenn ich jetzt irgendwie davon ein Arbeitsblatt erstellen lasse, muss ich am Ende trotzdem das ganze Arbeitsblatt eigentlich durchlesen und nochmal genau gucken und so weiter und so fort. Weil nicht am Ende mir jemand sagt, yo, das ist ein gutes Arbeitsblatt, check. Sondern wenn ich aber Code eingebe und ein Fehler kommt, dann kann ich halt, ne, und der funktioniert dann, dann ist es relativ schnell klar.
Ja.
Und so habe ich nämlich das Gefühl, ist es bei so offenen Berufen, Feldern, Themen, whatever, dann falle ich eben auch immer schnell nochmal rein, dass ich denke, ja, bei Google habe ich jetzt 10-mal schneller die Antwort, weil ich da mich auskenne sozusagen und nicht nochmal Korrektur lesen muss. So eine schön formulierte Antwort, die am Ende dann vielleicht aber trotzdem gut klingt, aber 3-4 Fehler enthält, die mir dann nachher mehr Arbeit macht. Das, ich glaube, deswegen kann man das, wenn man nicht in der Programmierer-Szene arbeitet, das ist, glaube ich, ein falscher Satz, aber ich hätte jetzt gesagt, kann man das noch nicht so ganz so nachvollziehen, wie gut das alles funktioniert. Ist aber, glaube ich, Quatsch, weil immer, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, sagen die mir gerade, naja, ChatGPT hat für mich Google ersetzt. Ich nutze kein Google mehr. So. Und das habe ich, glaube ich, auch erstens gelesen in irgendwelchen Berichten, so dass Google auch merkt, wohl.
Ja,
so, ne, dass das irgendwie weniger genutzt wird. Da merke ich, dass ich da noch manchmal so ein bisschen Exot bin, scheinbar.
Ich glaube, der Schritt, der halt nicht so intuitiv ist, ist, sich zu überlegen, was genau erwarte ich denn von ChatGPT und wie nutze ich das in meiner Arbeit, gerade wenn es halt eben kein klassisch hier ist, das ist richtig oder falsch, sondern es ist eher so, es ist eher qualitativ irgendwie. Was zum Beispiel in meinem Bereich, also was meine Arbeit angeht, ein interessanter Anwendungsfall wäre zu sagen, ich gucke mir zum Beispiel Kundenfeedback an und versuche daraus irgendwie, also sagen wir, du hast eine Art Feed, du hast irgendwie 3000 Kundenfeedbacks und das ist ganz viel. Und was du als Mensch ja machst, ist, du gehst halt durch und versuchst das zu kategorisieren, versuchst da Muster zu erkennen und so weiter. Und dann kommst du mit einem Ergebnis für dich selber bei rum und sagst, hier, ich habe aus diesem Feedback habe ich jetzt das geschlossen. Und dann kannst du natürlich sagen, ich teste mich mal selber. Und dann sagst du halt, hier, ChatGPT, hier ist all dieses Feedback, ne? Was für eine Schlussfolgerung ziehst du daraus, ne? Unter bestimmten Prämissen und Annahmen. Und dann kannst du halt gucken, so was habe ich vielleicht übersehen oder was ist.
Oder bin ich doch sehr biased, weil ich mein Produkt einfach cool finden will und so, ne? Also das ist ja normal, glaube ich.
Und sowas kann man halt machen, was jetzt nicht der klassische Fall ist, von wegen hier, erstell mir irgendwas, sondern ich mache was und dann lasse ich das Ding das machen und dann gucke ich halt, nur so wie ähnlich, wie ich jetzt vielleicht einen Arbeitskollegen fragen würde, hey, kannst du das mit dir mal, kannst du das mal gegenlesen oder kannst du das mal prüfen oder kannst du das mal kritisch reflektieren, ob das passt? Und so kannst du halt einfach sagen, hier, mach das auch mal so, wie ich es gemacht hätte. Oder du sagst, du schreibst irgendwie was auf, überlegst eine Strategie und sagst, hier, das sind so die nächsten 5 Schritte. Und dann sagst du, hey, zerstör diese Strategie, was könnte schiefgehen, ne, und so weiter. Also, dass du halt einfach sagst, du erweiterst dein eigenes Denken und gibst quasi und versuchst deine Arbeit quasi, soll ich sagen, auf links zu drehen oder halt zu stresstesten, zu gucken, ist das, was ich glaube, überhaupt gut und richtig oder gibt es da auch Fehler drin? Und dafür kann man das zum Beispiel wunderbar nutzen, weil du einfach jemanden hast, der quasi kritisch mit dir denken kann und dich quasi versucht herauszufordern in deiner eigenen Logik zum Beispiel.
Und das finde ich genau das Spannende, weil das ist, glaube ich, aber das, was viele Menschen, glaube ich, nicht machen, weil das alles, was du jetzt beschrieben hast, erfordert ja weiterhin von dir Arbeit erstmal.
Ja, klar.
Also der erste Schritt ist in der Regel jetzt immer von dir. Ne? Du machst es schon mal, dann Feedback. Und eigentlich ist es eher so ein Feedback-Tool sozusagen.
Ja, genau.
Und genau, was ich so ein bisschen beobachte, ist eigentlich eher, dass es aber dann die Arbeit quasi ersetzt sozusagen und abnimmt. Und das kann in vielen Punkten ja total funktionieren, weil wen interessiert diese Alltagsfrage? Keine Ahnung, wer war der dritte Präsident von Amerika, wenn das eine falsche Info ist, im Freundeskreis, juckt ja keinen, also ist scheißegal. So, ne? Aber ich glaube, das ist immer das, was jetzt so in Schule und so, was eben das Tückische ist, weil im Prinzip machst du dir ja mehr Arbeit damit, weil du machst dir selber die Arbeit, du schreibst es im Zweifel erstmal, sagen wir, ich mache meine Hausaufgaben, muss eine Seite schreiben in Padda zu whatever,
klar,
Bildung. Ja. So. Schreibe ich selber, mache ich mir die Arbeit, dann gehe ich hin, muss das Ganze irgendwie in ChatGPT packen, was nicht viel Arbeit ist. So, dann muss ich mir das Feedback davon durchlesen, dann muss ich meine eigenen Sachen noch korrigieren.
Yep.
Das wäre ja ein krasser Mehrwert, wenn man das so machen würde. Aber sind wir ehrlich, und wir wären damals nicht anders gewesen wahrscheinlich, also ich auf gar keinen Fall. Die Leute gehen halt hin und sagen, schreib mir eine Seite zur Bildung in ChatGPT und dann bist du halt nach 2 Minuten fertig und kannst weiter World of Warcraft spielen. So. Das ist die Frage, finde ich immer diese spannende, der spannende Konflikt, den ich immer noch nicht für mich gelöst kriege, dass es ist so wie Drogen und keine Ahnung, was du weißt. Es gibt, also das tut dir quasi gerade nicht gut, aber es nicht zu machen, ist halt super anstrengend. Also so nach dem Motto, aber du kannst so viel, du könntest so viel damit gewinnen, aber natürlich hast du als Mensch nicht immer im Kopf, oh, ich will jetzt gerade davon lernen und ich will mich qualitativ weiterentwickeln und keine Ahnung was, deswegen nutze ich dieses Feedback-Tool. Ja. Wie man das mehr implementieren kann, so, das wäre irgendwie cool.
Ja, es ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zwischen Schule und Lernen als Selbstzweck versus du bist in irgendeinem Kontext, wo du auch Konkurrenz hast und musst halt, hast dadurch quasi eine Art intrinsische Motivation dazu, sage ich, mach halt da mal den extra Schritt und guck, ob das funktioniert, was halt im Arbeitskontext der Fall ist, weil da sagst du, ja, ich könnte jetzt auch hier sagen, erstell mir das, aber dann sagst du, ja gut, aber wie gut ist das tatsächlich und macht mich das besser als meine Konkurrenz, und oft ist die Antwort wahrscheinlich nicht, weil die könnten das ja genauso machen, also muss ich mir irgendwas extra überlegen, und dann überlegst du ja diese extra Schleifen und Feedbacks und kritisch und bla bla bla, und da hast du es quasi gegeben, und deswegen meine ich im Schulkontext und im Lernkontext ist es nochmal was anderes, weil da hast du halt diese Anreize nicht so.
Ja. Also den Anreiz hast du ja eigentlich schon, ne? Weil wie cool ist das, wenn du jetzt quasi immer ein Tool dabei hast, das dir
ja
quasi
aber wirklich hilft, dabei im Ergebnis meine ich. Also du sagst ja, das ist doch gut genug, passt doch.
Ja, hundertprozentig. Und das ist es ja eben auch oft.
Ja. Bro, ich glaube, wir müssen heute eine kürzere Folge machen. Und wenn du dich dagegen hast,
können gar wir hier mal
einen Cut setzen.
Können wir machen.
Ja.
Gar kein Step. Sweet. Wir haben ja heute Samstag, das heißt, wir müssen jetzt eh gleich die Stecker ziehen.
Genau, weil es Gewitter kommt. Problem,
ja. Weil, ne, ich sehe es schon am Horizont. Oh nein, wir müssen schnell aufhören. Das Wetter kommt. Ciao!
Hast du aufgehört?